feels like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood.
Heute zu Gast Jonas Geislein von der Jungen Union Oberfranken. Wenn man erfolgreich Politik machen will, braucht man also Themen, die polarisieren.
Du brauchst immer Themen, die polarisieren. Also wenn Themen gespielt werden, wo alle sagen, jawohl, passt, sehe ich auch so, dann ist das eine Schlagzeile, die sofort danach wieder verpufft. Wenn Konflikte und Debatten geführt werden, kriegst du eine politische Gesellschaft. Und ich glaube, dass der demokratische Diskurs ganz, ganz wichtig ist. Also wenn ich mir die Geschichte der Bundesrepublik anschaue, dann gibt's in den 50er Jahren diese großen Debatten, Westbindung, Wiederbewaffnung. Dann kommt irgendwann die Ostpolitik von Brandt in den 60er, 70er Jahren dazu. Das Ziel der Wiedervereinigung, das sind große Debatten, die die Gesellschaft gespalten haben, aber am Ende trotzdem alle zusammengeführt haben. Und wenn diese Debatten nicht geführt werden, dann kriegst du eine unpolitische Gesellschaft, und in einer unpolitischen Gesellschaft fragen sich die Leute, was soll ich eigentlich wählen, wenn niemand mehr für irgendwas steht? Warum soll ich wählen? Warum soll ich mich politisch engagieren? Wenn ich aber polarisiere, wenn ich auch einen politischen Kampf mal ausfechte, dann kriege ich Menschen wieder dazu, Position zu beziehen, und das ist ganz, ganz wichtig.
Schafft man es dadurch automatisch, die Politik wieder attraktiv zu machen für junge Leute? Oder wie schafft man es vielleicht noch?
Ich glaube, Politik machst du dann attraktiv, wenn du jungen Menschen zeigst, dass sie einen Mehrwert erreichen können in ihrem eigenen Leben. Wenn jemand das Gefühl hat, er tritt in die Junge Union oder bei den Jusos ein und darf am Ende nichts anderes machen, wie Plakate für die SPD oder die CSU zu kleben, dann hat keiner Bock, da irgendwas zu machen. Wenn man aber sieht, dass man wirklich einen Mehrwert hat, dass man sich an politischen Diskussionen beteiligen kann, dass man einen Beitrag leisten kann dafür, ein Meinungsbild zu beeinflussen, dass man vielleicht sogar über einen Kanzlerkandidaten oder über einen Ministerpräsidenten abstimmen kann, dann heißt es, die Menschen sehen einen Mehrwert, sich politisch zu engagieren, und dann gehen sie auch in diese Parteien wieder rein.
Denkst du, es ist eine Gefahr, dass viele Jugendliche vielleicht denken, mit meiner Stimme kann ich nichts bewegen?
Ja, das ist es auf jeden Fall, weil das ist was, was auf keinen Fall stimmt. Ich habe jetzt am Wochenende, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, aber irgendeine Bürgermeisterwahl gesehen, die ist mit 35 Stimmen Vorsprung gewonnen worden. Das heißt, da hat jede Stimme gezählt. Wenn ich mir 2002 anschaue, als Edmund Stoiber Kanzlerkandidat war, hatte die Union 2000 Stimmen weniger als die SPD. Das heißt, wenn man das einfach mal hochrechnet, wäre jeder Einzelne, der gesagt hat, und ich gehe heute trotzdem wählen, hätte einen Beitrag dazu geleistet, wenn er aus Bayern kommt, dass vielleicht Edmund Stoiber Kanzler geworden wäre. Das heißt, jede Stimme zählt, und nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern durchaus auch auf regionaler, auf überregionaler und auf Bundesebene. Jede Stimme ist gleich viel wert und jede Stimme ist gleich viel wichtig.
Jetzt hattest du vorhin angesprochen, das Thema Flüchtlingspolitik ist ein Thema, was auch bei der Jugend polarisiert. Was sind denn heutzutage noch Themen, die die Jugend interessiert?
Da gibt es ganz viele Themen. Ich glaube, junge Menschen interessiert all das, was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Also das heißt, wenn ich jung bin, stelle ich mir auf kommunaler Ebene die Frage, kann ich abends weggehen? Gibt es weiterführende Schulen? Gibt es Hochschulen, dass ich vielleicht nicht in eine Großstadt ziehen muss, sondern auch daheim studieren kann? Genauso spielen immer diese Lebensthemen wie Rente eine Rolle. Ja, also wäre ich selber, fange irgendwann das Arbeiten an, zahle ein Rentensystem ein, bekomme ich denn irgendwann auch mal was davon? Wie lange muss ich eigentlich arbeiten? Themen, die Junge interessieren, sind die Themen, mit denen sie aufgewachsen sind. Da ist wahrscheinlich das Top-Thema Nummer eins die Digitalisierung, weil man da überall einen Zugriff hat und weil man eigentlich ja digitaler Eingeborener ist und nicht das alles irgendwann hat lernen müssen. Und ich glaube, das sind eigentlich die Themen, die junge Menschen interessieren, je nachdem, wie alt sie sind. Also, dass ich vielleicht beim 16-, 17-, 18-Jährigen erst einmal das habe, wo kann ich abends weggehen? Beim 18-Jährigen kann ich daheim studieren. Ja. Beim 23-, 24-Jährigen, wie ist denn das eigentlich mit dem Rentensystem? Dann, ich glaube, dass auch jemand mit 28, 29 noch jung ist und sich vielleicht Gedanken darüber macht, wie kann ich meine Kinder großziehen? Welche Leistungen bekomme ich, wenn ich selber schwanger werde oder meine Frau schwanger wird? Das alles sind Themen, die junge Menschen direkt betreffen und wo junge Menschen auch immer ihre Stimme erheben müssen.
Jetzt hast du es angesprochen, das Thema Digitalisierung. Nehmen wir doch mal das Beispiel ran. Was tut ihr für die Digitalisierung und wie bringen sich da bei euch junge Menschen ein?
Junge Menschen bringen sich überall ein. Junge Menschen bringen ihre eigenen Erfahrungen ein, weil sie auch nicht diese Ängste haben, die vielleicht ältere Menschen damit haben. Die CSU stellt jetzt die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt mit der Dorothee Bär. Und der erste Aufschlag von der Dorothee Bär war ja durchaus polarisierend, als sie von Flugtaxis geredet hat, wo sich jeder gedacht hat, wie kann die denn nur, jetzt hat sie Flugtaxi gesagt, so ein Unsinn. Aber im Endeffekt hat sie zum ersten Mal in der politischen Diskussion gezeigt, dass Digitalisierung nicht nur darum geht, wie ich schnelles Internet in jedes Haus reinbringe, sondern dass Digitalisierung viel weiter geht, dass ich mich übers autonome Fahren unterhalten muss, dass ich die Frage stellen muss, wie sicher Jobs in Zukunft sind, welche neuen Jobs dadurch entstehen können. Also es gibt zum Beispiel vom McKinsey Wirtschaftsinstitut eine Studie, die müsste mittlerweile 3-4 Jahre alt sein. Und die Studie sagt, 40% aller Arbeitsplätze in Bayern sind gefährdet bis zum Jahr 2030 aufgrund der Digitalisierung. Das heißt, wer das nicht verstanden hat, der versteht nicht, wie die Welt sich weiterentwickelt. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man vor dieser Entwicklung eigentlich keine Angst hat, sondern dass man sagt, wir können ja in dieser Entwicklung auch was ändern und wir können diese Entwicklung mitgestalten. Anderes Beispiel. Deutschland ist gemeinsam mit den USA, mit Japan, vielleicht mit China, führende Wirtschaftsmacht im Bereich der Industrierobotik. Also das heißt, Industriemaschinen, die hergestellt werden, kommen zum großen Teil aus Deutschland. Wir haben in Deutschland so gut wie gar nichts im Bereich Service-Robotik. Also das sind quasi die Rasenmäher-Roboter oder waren die Rasenmäher-Roboter vor 10 Jahren. Aber da haben wir eigentlich nicht viel. Sämtliche internationale Studien gehen davon aus, dass irgendwann zwischen 2020 und 2025 die Service-Robotik vom Marktvolumen her wichtiger wird als die Industrierobotik. Mhm. Jetzt haben wir da aber nichts. In den USA, in China und in Japan gibt es jede Menge Service-Robotik. Ja? Also man kennt eigentlich seit mindestens 10 Jahren die Fernsehbilder, wenn irgendein japanisches Unternehmen einen neuen Roboter vorgestellt hat,
ja.
wo wir uns immer denken, ja, ein Roboter. Aber Fakt ist, in 10 Jahren ist das eine der wichtigsten Technologien, wo wir so gut wie nichts haben. Und eigentlich müssen wir genau da rein.
Wenn ich das so höre, dann gibt es ja wahrscheinlich die Mehrheit eigentlich der Jugendlichen, kennen ja diese Statistiken gar nicht und wissen gar nicht, was da auf sie zukommt oder wo die Probleme sind.
Die brauchen aber die Statistiken nicht kennen, weil sie kriegen das alles in ihrem Alltag mit. Also jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, stellt fest, dass Digitalisierung überall da ist. Wenn ich in Nürnberg mit der U-Bahn fahre, dann sind es U-Bahnen, die autonom fahren. Ja, also wo ich keinen U-Bahn-Schaffner mehr habe, der vorne drin sitzt, sondern das ist alles autonomisiert, das ist alles digital. Ich habe die ersten Supermärkte, wo ich keine Kassenkraft mehr sitzen habe, sondern wo ich meine Lebensmittel selber einscanne. Amazon hat vor, ich glaube, einem Jahr, vielleicht ist es ein bisschen länger her, angekündigt, sie machen jetzt den ersten Supermarkt, wo du auch nichts mehr einscannen musst, sondern wo du einfach die Sachen in deinen Einkaufswagen legst und dann gehst du raus und es wird automatisch abgebucht. Da brauche ich überhaupt nichts mehr.
Ja.
Wenn ich bei IKEA zum Einkaufen gehe, dann habe ich die Schlange, wo ich meine Sachen selber einscannen kann. Das heißt, jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, kriegt jetzt schon mit, was sich eigentlich alles verändert hat. Und jeder, der ehrlich ist, wird auch wissen, ja, wahrscheinlich geht's auch so weiter. Also wir haben vor 1-2 Jahren diese Riesendiskussion um autonomes Fahren geführt und Teststrecken und was denn alles kommen könnte. Ich glaube, spätestens da hat eigentlich jeder mitbekommen, die Welt ist im Wandel, wie sie selten zuvor war, weil im Endeffekt, also die Digitalisierung ist vergleichbar mit der Einführung oder mit der Erfindung des Automobils, des Flugzeugs, des Rads und des Feuers. Ja, also wenn man das so sieht, es gibt nichts, was wichtiger ist und nichts, wo mehr Marktpotenzial da ist, wo mehr Chancen sind, wo mehr Risiken sind. Und man braucht keine Statistiken zu kennen, um zu wissen, dass die Welt sich ändert, dass die Welt im Wandel ist und dass wir diesen Wandel eigentlich mitgestalten wollen.
Euer Lilo. From the moment you was dancing in the party, pushing out on me, giving everything, you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me, and get away from me, girl, just take your time, you're coming on with me tonight. Girl, I got a question for you, can I get an answer? Cause I'm dangerous. That boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for you. Can I get an answer?
Heute zu Gast Jonas Geislein von der Jungen Union. Wir sprechen über den Freistaat Bayern, die Geschichte und die Zukunft unseres Freistaats. Wenn wir jetzt schon über den Wandel sprechen, über die Zukunft, wie siehst du den Freistaat Bayern in der Zukunft? Sagen wir mal 100 Jahre.
Das ist natürlich sehr lang. Also ich glaube, dass der Freistaat Bayern in den nächsten 100 Jahren diese Erfolgsgeschichte, die wir seit 60 oder seit 70 Jahren fahren, fortführen kann. Die Politik im Freistaat Bayern hat immer da Akzente gesetzt, wo sie Probleme hatte. Das war zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg ganz klar die Landstriche, die Agrargesellschaften waren. Also das ist in erster Linie Altbayern gewesen, wo es einfach nichts gegeben hat außer Bauern. Und da hat man zielsicher eine Industrialisierung gestartet. Also Luftfahrtindustrie, Hightech-Unternehmen, Raumfahrtindustrie, das alles ist nach dem Zweiten Weltkrieg erst entstanden. Das war zu einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel Franken wirtschaftlich sehr stark war, der industrialisierte Bereich.
Ja.
Wenn ich mir das heute anschaue, haben wir durch den Strukturwandel in den letzten 20 Jahren wirtschaftliche Herausforderungen, vermutlich eher in Franken. Das heißt, die Politik des Freistaats ist jetzt in der Verantwortung, dass sie wieder da investiert, wo alte Technologien oder alte Firmen vielleicht nicht mehr bestehen können, um da Neuansiedlungen zu schaffen. Und wenn das gilt, dann werden wir in 100 Jahren mit Sicherheit ein Land sein, was ähnlich erfolgreich ist, wirtschaftlich gesehen wie heute. Wir sind ein Land, was sich wahrscheinlich seine Traditionen erhalten kann. Also ich glaube, die Menschen werden in 100 Jahren immer noch auf die Erlanger Bergkirchweih, aufs Münchner Oktoberfest und aufs Kronacher Freischießen gehen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir ein Land sind, was ein Stück weit offener geworden ist, wo sich vielleicht auch Kulturen ein bisschen verändert haben, dass sich aber immer noch auf seine Traditionen zurückbesinnt und auch weiß, wo es hergekommen ist.
Der Norden soll also, wie du es angesprochen hast, auch vor allem im industriellen Bereich gefördert werden.
Ja, das halte ich für ganz wichtig.
Ist Bayern den anderen Bundesländern voraus?
Das sind wir. Das war aber eine Entwicklung, die sicherlich nicht leicht war. Bayern war von 1949 oder Anfang der 50er Jahre bis ins Jahr 1990, 91, 92 zum Beispiel beim Länderfinanzausgleich ein Nehmerland gewesen.
Hm.
Also das heißt, wir haben immer Geld bekommen und Hilfe bekommen von unseren Nachbarn. Wir haben jetzt seit 1992, eigentlich in 25 Jahren, das Dreifache oder das Vierfache von dem zurückgezahlt, was wir in 40 Jahren bekommen haben. Das heißt, wir haben einerseits unglaublich aufgeholt und schießen andererseits weit über dieses Ziel hinaus. Und das heißt, man hat in Bayern nicht angefangen, zu dem Zeitpunkt, wo man mal gleich gut war wie die anderen, aufzuhören, Pause zu machen, sondern die Politik, die Menschen, die Unternehmen haben gemeinsam weitergemacht und haben gesagt, und wir entwickeln dieses Land weiter. Das war Hightech-Offensive, Clusterpolitik.
Ja.
Und es werden immer wieder neue Punkte kommen, wo man sagt, und wir setzen noch eins drauf. Das Ganze ist heute einfacher, als das vor 30 Jahren war, weil wir haben einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Wir sind das Land, was am meisten von allen deutschen Bundesländern seine Schulden zurückzahlt. Das heißt, wir haben keine Lasten für die junge Generation, die bleiben werden. Und damit sind eigentlich die Voraussetzungen, dass man besser bleiben kann als alle anderen, nach wie vor gegeben. Und wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, dann wird es auch gelingen.
Aber Bayern kann auch nicht in allen Bereichen vorn dran sein. Gibt bestimmt auch Bereiche, in denen man nicht vorn dran ist, wie zum Beispiel Internet, Glasfaserausbau.
Ja und nein. Bayern ist auf der einen Seite das größte Bundesland in Deutschland. Das heißt, man wird sich zwingend schwer tun, auf einem flächenmäßig sehr, sehr großen Land auch Glasfaserausbau so zu verwirklichen, wie das zum Beispiel in dem Stadtstaat der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass man schläft. Also ich habe... Das ist ein Beispiel. Also wir machen ja diesen Breitbandausbau mit staatlichen Programmen jetzt zielsicher seit 4 oder 5 Jahren. Also, dass man deutlich mehr investiert, als es die anderen machen. Und ein guter Freund von mir arbeitet bei der IHK Koblenz. Also, der hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, also, pass mal auf. In Bayern gibt's doch dieses Breitbandprogramm. Das muss absolut klasse sein.
Ja.
Wir wollen sowas Ähnliches. Das heißt, natürlich ist bei uns noch nicht alles gut. Aber wir haben zumindest verstanden, dass es besser werden muss. Und bei dem, was wir machen, sind wir relativ gut. Dass wir deswegen nie auf ein Level kommen werden, wie das in den Großstädten der Fall ist, weil einfach die Wege viel, viel kürzer sind.
Mhm.
Und ich glaube, wenn ich mir Berlin, Hamburg anschaue, da gibt's halt keine Einödhöfe oder Weiler, die ich irgendwann ans Internet anschließen muss. Das ist keine Frage. Aber wir haben verstanden, dass wir Nachholbedarf haben. Und ich glaube, das, was die Politik im Freistaat Bayern dafür tut, ist im Vergleich zu anderen Flächenländern wirklich sehr, sehr gut.
Und auch mit dem Konstrukt CSU ist man den anderen vielleicht voraus. Wie lange denkst du, schafft man es noch von der CSU aus, diese Monopolhaltung zu halten?
Ich weiß gar nicht, ob es da um die Monopolhaltung alleine geht. Wichtig ist, die CSU gibt es nur in Bayern. Und die CSU macht damit als einzige Partei aller deutschen Länder nur für ein Land Politik. Mir hat der Edmund Stoiber irgendwann mal eine Geschichte erzählt, dass er bei Koalitionsverhandlungen zwischen Helmut Kohl, der FDP und der CSU dabei war als CSU-Generalsekretär. Das war irgendwann in den 80er Jahren, hat er Franz Josef Strauß begleitet. Und dann ist der FDP-Vorsitzende geplatzt und hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Hier verhandeln zwei Parteien, die FDP und die CDU und ein Land. Und wenn man das hinkriegt auf Bundesebene, dieses Alleinstellungsmerkmal als einzige Partei für ein Bundesland zu sprechen aufrechterhält, dann heißt das immer, dass wir mehr erreichen können als alle anderen. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Bundesminister aus Bayern kommen, dann habe ich jetzt in der neuen Koalition drei bayerische Bundesminister. In der Form gibt es das nirgendwo anders. Ja, also wir haben eine Riesendiskussion in Ostdeutschland mit, weiß nicht, ob es 15 Millionen Menschen sind, ja, keine wirklichen oder viel zu wenig Minister aus Ostdeutschland. Wir haben reihenweise große Flächenländer wie Nordrhein-Westfalen, wo sie sich beschweren, wie kann denn das sein, dass wir nur einen oder zwei Minister haben, und dann kommt Bayern mit drei Bundesministern, dazu auch noch drei, also zumindest zwei relativ wichtige, wenn ich das Innenministerium und das Verkehrsministerium anschaue, und einer Staatsministerin, die im Kanzleramt sitzt. Also ich glaube, was das betrifft, müssen wir alles dafür tun, dass dieses Alleinstellungsmerkmal, die CSU gibt es nur in Bayern, auf jeden Fall bleibt und dass wir auch weiterhin damit erfolgreich sind und immer ein bisschen mehr uns holen können, als die anderen bekommen.
Ja, die CSU quasi auch ein Symbol für Bayern nach außen hin. Jetzt habe ich hier neun Symbole für dich und möchte dich nochmal bitten, such dir mal eins aus, mit dem du sagst, das ist für mich Bayern, damit würde ich unser Bundesland repräsentieren.
Also ich nehme das Symbol Nummer 8, da sehe ich eine Kirche mit einem Bach, das ist in einer Naturlandschaft und im Hintergrund sieht man die Alpen.
Genau. Ramsau ist das?
Das ist Ramsau, okay. Also es ist ein sehr schönes Bild. Ich würde aber in dem Fall, nachdem ich nicht aus Oberbayern komme, sondern aus Oberfranken, die Alpen im Hintergrund streichen, ja, und durch Mittelgebirgshänge des Frankenwalds ersetzen. Ja. Und dann ist es, denke ich, das Bild, was für mich persönlich Bayern und meine Heimat am besten beschreibt.
Sehr schön. Vielen Dank, Jonas Geislein von der Jungen Union.
Gerne.
You, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
You gon' pray for me, take my pain for me.
NetRadio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war NetRadio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.